5. Testblick mit Wolfgang Mayer.
Die Bundeswehr soll schlagkräftiger werden. Zum ersten Mal wird es eine entsprechende Militärstrategie geben. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat gestern die entsprechenden Pläne vorgestellt. Mehr Personal, mehr Reserve, modernere Ausrüstung. Was bedeutet das alles für Nordrhein-Westfalen? Ich spreche darüber mit einem Luftwaffenoffizier, einem Oberstleutnant der Reserve. Also, Nachrichten um 1700, danach antreten zum Westblick.
Im Westblick, heute ab 17 Uhr.
Jetzt sind sie bei Quarks in WDR 5. Das Fußballspiel läuft. Es fällt ein Tor, der Schütze jubelt, aber der Schiedsrichter winkt direkt ab und sagt Abseits. Die Fans sind außer sich. Manche beschimpfen den Schiri sogar mit schlimmen Worten. Andere kriegen sich mit den Fans der anderen Mannschaft in die Haare. Die Spieler sind übrigens alle so um die 10, 11 Jahre alt und die Fans sind die Mamas und Papas. Wenn Kinder Sport treiben, sind Eltern ja fast immer dabei, fahren die Kinder zum Training, zu Turnieren und fiebern eben auch am Spielfeldrand mit, manchmal eindeutig zu emotional. Eltern und der Sport ihrer Kinder. Auch dazu gibt es spannende Forschung, die sich zum Beispiel anschaut, wie erleben Eltern diese Rolle da am Spielfeldrand? Welche Situationen empfinden sie da vielleicht auch als besonders stressig oder belastend? Quark-Supporterin Julia Trams hat mit einer Sportpsychologin drüber gesprochen und auch mit einer Mutter, deren Sohn schon richtig guter Fußballer ist.
Schon früh merkt Steffi, dass ihr Sohn Rune eine große Leidenschaft für Fußball hat. Daran,
dass er sehr große Lust hatte, immer wieder Fußball zu spielen und immer gebeten hat, dass wir ihn doch an einem Verein anmelden. Und als er dann auch alt genug war, also er war dann so 4, 5, wo das dann geht, fing aber Corona an. Und dann haben wir aber auch einen Verein bei uns um die Ecke gefunden, der dann aber direkt geschlossen hat.
Also fängt Rune an, zu Hause zu trainieren. Im Flur, im Esszimmer, im Innenhof. Am liebsten ist er Torwart. Sein Idol ist Manuel Neuer. Als die Corona-Maßnahmen gelockert werden, kann Rune endlich trainieren.
Und dann, als er einen Monat in diesem Verein war, hat mein Mann einen Anruf von einem Scout bekommen, von Leverkusen.
Da ist Rune gerade mal 7. Er wechselt ins Nachwuchsleistungszentrum von Bayer 04 Leverkusen. Dieser Schritt ist nicht nur ein sportlicher. Er verändert den Alltag der ganzen Familie, erzählt Steffi.
Ja, uns war halt schnell klar, dass das ein Familienprojekt ist. Durch die ganzen Zeiten, die man halt absolviert als Eltern, Taxi und auch auf dem Fußballplatz stehen. Und man das auch, glaube ich, mit Leidenschaft machen muss oder sollte zumindest. Und vorrangig das Kind natürlich. Aber irgendwie muss die ganze Familie oder sollte die ganze Familie schon auch mitspielen, damit das irgendwie so ein harmonisches Ding ist.
Familienprojekt, das heißt, Rune dreimal die Woche zum Training fahren, seine Trikots waschen und Wochenenden, die nach Spielplänen getaktet sind. Und es heißt auch mitfiebern, mitzittern, mitleiden am Spielfeldrand. Und wenn es das eigene Kind ist, das auf dem Platz steht, hat so mancher sich nicht mehr ganz im Griff, berichtet Steffi.
Also es gibt diverse Vereine, wo man weiß, da sind die wieder. Ne, da gibt es dann die 3, 4, 5 lauten Eltern, meistens Väter tatsächlich, aber die kennt man dann halt und dann vermeidet man auch Konfliktsituationen. Weil es ist tatsächlich halt so, man denkt es immer nicht, aber die Kinder kriegen es einfach auch mit auf dem Platz.
Wie sehr Eltern emotional mitgehen, das untersucht Dr. Valeria Eckhardt. Sie ist Sportpsychologin und forscht an der Uni Münster. In ihrer Doktorarbeit wollte sie herausfinden, was stresst Eltern eigentlich am Spielfeldrand?
Wir haben über 350 Eltern in unseren Datensätzen gehabt und die haben uns über 800 Situationen beschrieben, die sie als stressig erleben am Spielfeldrand. Und was sich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass es gibt so Top drei Kategorien an Situationen, die schwierig sind. Die erste Kategorie hat zu tun mit jeglichen Situationen, die das eigene Kind betreffen.
Macht das eigene Kind zum Beispiel einen Fehler im Spiel oder wird in den Augen der Eltern vielleicht zu früh ausgewechselt, fühlen sich Eltern oft hilflos. Die zweite Kategorie, die Eltern stresst, andere Eltern.
Andere Eltern beleidigen Kinder. Oder es waren Äußerungen über sexistische Kommentare, rassistische Kommentare während Spiele, alkoholisierte Eltern, Eltern, die Streit untereinander hatten am Spielfeldrand oder mit Offiziellen.
Und dann gibt es noch ein Kriterium, das Eltern stressen kann. die Beziehung zum Trainer, zur Trainerin.
Und da haben Eltern eben sehr viel zurückgemeldet, dass sie sich nicht mitgenommen fühlen, dass es intransparent ist, dass sie Entscheidungen nicht nachvollziehen können, dass sie das Gefühl haben, es wird nicht ausreichend kommuniziert zum Beispiel mit ihnen und dass sie dann eben auch Schwierigkeiten haben, bestimmte Entscheidungen des Trainers oder der Trainerin ihren Kindern wiederum rückzuspiegeln.
Befragungen unter Trainerinnen und Trainern haben gezeigt, diese schätzen das Engagement der Eltern durchaus, wüssten aber oft nicht, wie sie mit den Eltern umgehen sollen, sagt Valeria Eckert. Das liege auch daran, dass dieses Thema in der Aus- und Fortbildung nicht stattfindet, kritisiert die Sportpsychologin.
Das finde ich zum Beispiel ein Unding. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie ein Fußballverband zum Beispiel extra Lizenzen für Trainer und Trainerinnen für den Nachwuchsbereich macht und dann da kein Modul zu Eltern drin ist. Das ist für mich unverständlich.
Doch es tut sich was. Zumindest im Profifußball. Seit der Saison 2023/24 müssen alle Fußballleistungszentren in Deutschland einen Elternbeauftragten haben. Er oder sie kümmert sich um die Anliegen der Eltern, ist Ansprechpartner und Sprachrohr in den Vereinen. Wie der Job ausgefüllt wird, ist allerdings Auslegungssache. Das Spektrum reicht von einer zweistündigen telefonischen Erreichbarkeit bis hin zu gemeinsamen Workshops und Ausflügen. Auch Sportpsychologin Valeria Eckert bietet in Nachwuchsleistungszentren Workshops für Eltern an. Darin geht es um Fragen wie: Wie kann ich mein Kind bestmöglich unterstützen, ohne Druck aufzubauen?
Ein Tipp, den wir Eltern ganz konkret geben, ist, sie sollen sich einfach mal mit ihren Kindern hinsetzen und ein Gespräch führen. So, was brauchst du denn in dem Moment? Wie kann ich dich als Mama, als Papa unterstützen? Möchtest du überhaupt meine Unterstützung? Möchtest du, dass ich mitfahre zu den Spielen? Es zeigen manche Studien, dass 20% der Kinder gar nicht wollen, dass ihre Eltern dabei sind, weil es sie ablenkt oder viel zu nervös macht.
Und Eltern sollten versuchen, keinen Druck aufzubauen. Denn am Ende kommt es nicht auf das Ergebnis an, sondern auf die Erfahrung. Auch wenn das eigene Kind viel Talent zeigt. So sieht es auch Steffi, Mutter von Torwart Rune, der heute 11 ist.
Wir sagen halt immer so, alles, was er jetzt erlebt und wie weit es auch immer geht, das nimmt ihm keiner mehr, weil es ist schon wirklich unglaublich, was die für die Kinder machen, was sie erleben können, wo er schon war, gegen welche Teams er gespielt hat. Und das ist halt für einen leidenschaftlichen Fußballer, ne? Wenn man gegen Paris Saint-Germain oder Real Madrid oder wie sie alle heißen, bei so Kinderturnieren spielen darf, dann ist das schon ganz großartig.
Wow. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt, so europäische Kinderturniere. Morgen wollen wir in Quarks nochmal ausführlich auf das Thema schauen, also auf Eltern und den Sport ihrer Kinder. Und zwar gern auch wieder mit Ihnen.
WDR 5 Quarks. Wissen im Gespräch.
Und Sie können sich gern schon jetzt dazu melden, wenn Sie mögen. Uns interessiert, wie erleben Sie das, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter Sport treibt und Sie dabei sind, zum Beispiel beim Spiel, beim Turnier? Fiebern Sie da auch richtig mit? Ist das für Sie vielleicht teilweise auch stressig, wie wir das gerade gehört haben? Haben Sie schon mal erlebt, dass Eltern am Spielfeldrand sehr emotional waren, vielleicht sogar ausgerastet sind? Glauben Sie, dass dieser elterliche Ehrgeiz Kinder im Sport zum Teil motiviert oder vielleicht auch zu sehr unter Druck setzt? Melden Sie sich schon gern jetzt dazu, wenn Sie mögen. Das geht zum Beispiel per Mail. Quarks@wdr.de ist unsere Mailadresse. Oder Sie sprechen uns eine Nachricht auf unseren Quarks-Anrufbeantworter. Den wiederum erreichen Sie unter der 0800 5678 554. Das ist die Telefonnummer für den Anrufbeantworter. Da gern schon eine Nachricht zum Thema Sport und Eltern. Also Kindersport und deren Eltern hinterlassen. 0800 5678 554 ist die Telefonnummer. Auch wenn sie zwischenzeitlich mal wieder so halb geöffnet war, nach einigem Hin und Her ist die Straße von Hormus ja wieder dicht, blockiert. Und das hat nicht nur Folgen für die weltweite Energieversorgung mit Rohöl, Benzin, Diesel, Kerosin, sondern auch aufs Helium. Denn ein großer Teil der weltweiten Heliumproduktion kommt aus Katar und wird auch normalerweise durch die Meerenge im Nahen Osten verschifft. Wir schauen uns gleich mal an, wo genau Helium zum Beispiel in der Industrie bei uns, aber auch in der Medizin zum Einsatz kommt und wo ein Mangel drohen könnte. Das gleich in Quarks.
Es ist 16 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Dagmar Schlichting. Guten Tag. Wer bei der Lufthansa mit einem Trolley fliegen will, der muss dafür in Zukunft extra bezahlen. Nur noch ein sehr kleines Handgepäckstück wie eine Laptoptasche oder eine Handtasche dürfen kostenlos mit an Bord genommen werden. Michael Westorf, WDR Wirtschaft.
Die Lufthansa reagiert auf einen Trend. Immer mehr Menschen verzichten auf den großen Koffer und nehmen nur einen Trolley mit. Das spart Zeit, weil man nicht am Band aufs Gepäck warten muss. Dieser Trend koste aber Zeit beim Boarding, sagt die Lufthansa. Sie will deshalb in Zukunft eine Gebühr für den Trolley einführen. Betroffen sind nur ausgewählte Strecken. Der kleine Koffer soll 15 Euro kosten. Wer nur mit Handtasche fliegt, soll dagegen in Zukunft billiger fliegen, verspricht die Lufthansa. Gebühren für Trolleys gibt es schon länger bei Billigfluggesellschaften. Verbraucherschützer wollen erreichen, dass der Trolley kostenlos bleibt und gegen die Zusatzgebühren klagen.
Der Staat kann kleinere Aufträge an Unternehmen bald schneller vergeben. Der Bundestag hat dazu ein entsprechendes Gesetz beschlossen. Ziel ist es, Behörden zu entlasten und Projekte schneller umsetzen zu können. Bianca Schwarz, WDR Berlin.
Ämter, Ministerien oder Behörden vergeben jedes Jahr Aufträge im Wert von rund 100 Milliarden Euro. Da kann es um einen neuen Zaun für einen kommunalen Spielplatz gehen oder um ein Dach, das geflickt werden muss. Das Vergaberecht ist also einer der wichtigsten wirtschaftlichen Hebel des Staates, aber es galt bisher als zu langsam, zu bürokratisch. Mit dem neuen Gesetz soll sich das ändern. Behörden oder Ämter können künftig bei Aufträgen bis zu einem Wert von 50.000 Euro auf langwierige Ausschreibungen verzichten und die Aufträge so schneller vergeben. Außerdem sollen Nachweispflichten reduziert und kleine sowie mittlere Unternehmen stärker berücksichtigt werden.
Weitere Meldungen im Überblick. Die europäischen Staats- und Regierungschefs beraten bei ihrem Treffen in Zypern, wie sie gegen die gestiegenen Energiepreise vorgehen wollen. Auf dem Tisch liegen Vorschläge der EU-Kommission, unter anderem eine zentral geregelte Befüllung der nationalen Gasspeicher. Das soll die Preise niedrig halten, da sich die EU-Staaten auf dem Gasmarkt dann weniger Konkurrenz machen. Die Stiftung Warentest muss für fehlerhafte Tests haften. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, dass der Hersteller eines Rauchmelders, der zu Unrecht ein Mangelhaft bekommen hatte, Anspruch auf Schadenersatz hat. Nach dem Test waren Aufträge eingebrochen. Wie viel die Stiftung Warentest zahlen muss, entscheidet jetzt das Landgericht Frankfurt. Ein aufmerksamer Autofahrer hat auf der A2 bei Porta Westfalica Schlimmeres verhindert. Laut Polizei hatte er bemerkt, dass ein LKW Schlangenlinien und mehrmals in die Leitplanke gefahren ist. Mit Warnblinker hat der Autofahrer andere gewarnt, bis der LKW-Fahrer auf einen Rastplatz fuhr. Dort stellte sich heraus, der Mann hatte einen medizinischen Notfall und kam ins Krankenhaus.
WDR aktuell aus der Region.
Der Kaiserwagen der Wuppertaler Schwebebahn wird in dieser Woche mehrmals getestet. Damit wollen die Stadtwerke sicherstellen, dass er ohne Probleme ab Juni regelmäßig fahren kann. Wolfram Lumpe, WDR Wuppertal.
Es ist dieses Geräusch, das viele Menschen in Wuppertal seit Jahren vermisst haben. Der Kaiserwagen mit alter Fahrtechnik ist unüberhörbar. Anders als seine modernen Nachfolger. Quasi Nostalgie am Stahlgerüst. Bisher liefen alle Testfahrten störungsfrei, sagen die Stadtwerke. Das ist auch gut so, denn davon hängt die ausstehende Genehmigung ab. Und die würde erlauben, dass der Kaiserwagen wieder regelmäßig für Kaffeefahrten auf der 13,3 Kilometer langen Strecke schwebt.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Abend bleibt es sonnig. Die Nacht, die beginnt dann sternenklar. Im Verlauf breiten sich Wolken und Nebel aus bei +6 bis -2 Grad. Morgen zunächst wolkig, ab mittags dann freundlicher, dazu in Coesfeld 16 Grad, in Krefeld 18 und in Aachen 19 Grad. Die Zeit, es ist 16.04 Uhr. WDR5, die Verkehrslage A1, Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Kreuz Köln West und Kreuz Leverkusen West, 30 Minuten plus, 15 Kilometer Stau. A3, Köln Richtung Oberhausen zwischen Leverkusen Zentrum und Dreieck Langenfeld, 30 Minuten plus, 7 Kilometer Stau. Wegen Bergungsarbeiten ist nur ein Fahrstreifen frei. A40, Dortmund Richtung Duisburg zwischen Bochum-Wattenscheid West und Mülheim-Winkhausen, eine halbe Stunde plus, 15 Kilometer Stau. A46, Heinsberg Richtung Wuppertal zwischen Neuss-Üdesheim und Kreuz-Hilden, 30 Minuten plus, 10 Kilometer Stau. Die B8 Köln Richtung Altenkirchen ist in Höhe Europaallee in beiden Richtungen nach einem Unfall gesperrt. Deshalb 3 Kilometer Stau und lange Wartezeiten auf der A560 vor Hennef-Sieg-Ost. Und folgende Autobahnen, die sind wegen Bauarbeiten gesperrt. Die A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Dortmund Nordost und Nordwest bis Montag. Die A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf zwischen Kreuz Meerbusch und Düsseldorf Messe Arena bis Dienstag. Und die A565 Bonn-Meckenheim zwischen Kreuz Bonn-Nord und Poppelsdorf in beiden Richtungen.
WDR 5 Quarks, Wissenschaft und mehr.
Ich bin Johannes Döbbelt. Hallo. Tierversuche haben alles andere als ein gutes Image, aber sie können uns Menschen auch sehr helfen, zum Beispiel bei der Erforschung neuer Medikamente und den möglichen Nebenwirkungen. Was für Tierversuche, was dagegen spricht, schauen wir uns gleich genauer an. Außerdem blicken wir gleich auf das Edelgas Helium. Durch den Iran-Krieg könnte auch da ein Mangel drohen, ähnlich wie beim Öl. Wir starten in diese Stunde Quarks aber mit sowas wie, wie geht's dir? Gut. Und dir? Ja, auch. Was macht die Familie? Smalltalk ist für manche Menschen ja sehr, sehr anstrengend, wollen den am liebsten vermeiden. Es kann aber auch anders laufen, zeigt eine aktuelle Studie. Forschende haben dafür rund 1800 Menschen gesagt, redet doch mal 5 Minuten lang miteinander jede Menge Smalltalk. Und zwar zu Themen, die die jeweiligen Menschen eigentlich gar nicht interessiert haben. Also zum Beispiel sowas wie Mathematik, Fußball, Steuern zahlen oder Excel-Tabellen ausfüllen. Gespräche also, auf die die Leute grundsätzlich erstmal keine Lust hatten. Und das erstaunliche Ergebnis war, fast alle Teilnehmer hatten vorher unterschätzt, wie viel Freude ihnen diese kurzen Gespräche am Ende gemacht haben. Die Forscher erklären das so, viele Menschen gehen davon aus, dass ein gutes Gespräch vor allem vom Thema abhängt. Dabei sind eigentlich andere Dinge entscheidend. Zum Beispiel sowas wie das Gefühl, gehört zu werden, aufeinander zu reagieren und unerwartete Details aus dem Leben des anderen zu entdecken. Spannende Studie also. Und dass Smalltalk tatsächlich auch sehr, sehr unterhaltsam sein kann, hat, wie ich finde, ja niemand so schön gezeigt wie Helge Schneider in seinem legendären Film Praxis Dr. Hasenbein.
Morgen, Klaus.
Morgen, Helge.
Ja, alles klar?
Ja, alles klar. Und bei dir?
Ach, geht.
Geht so nicht?
Ja, geht.
Ja, muss ja nicht.
Geht.
Was willst du denn haben heute?
Ja, ich überlege gerade, ob ich mir überhaupt noch eine Zeitung kaufe bei dem internationalen Makakentum heutzutage. Ja, da weiß man ja gar nicht, ne?
Hast ja recht. Die Zeiten haben sich ja geändert.
Ja.
Geht da noch eine Weile so weiter. Hier jetzt statt Talk erstmal Musik in WDR 5 von Jasmine Lacey. Ain't It Good For You.
Everybody wants that first slice. The cherry that sits on top. Seems like God gave you that first prize. Now I know you would have missed that shot. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you stay. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that salt, that taste that made your life better. Even your clothes hang right. Put you in neon lights. Didn't I? Damn right. Lucky you, I came your way. And if you're nice, I'll let you stay. Yeah. Ain't I good for you? I'm that sweet, that soft, that taste that made your life better. Got you.
made your life better. Ain't I good for you?
Hier ist WDR 5 Quarks. Das Edelgas Helium kennen die meisten von uns ja zum Beispiel hierher, ne? Vom Kindergeburtstag. Ab damit in den Luftballon und schon schwebt das Ding in Form einer 5, 6 oder 7 in der Luft und ist top für die Partydeko. Helium wird aber noch in vielen anderen Bereichen benötigt, zum Beispiel in der Industrie. Und da haben wir gerade ein Problem, weil rund ein Drittel der weltweiten Heliumproduktion aus Katar stammt und normalerweise auch durch die Straße von Hormuz transportiert wird, die ja im Zuge des Iran-Kriegs immer noch blockiert ist. Der staatliche Energiekonzern Qatar Gas, der hat bereits angekündigt, seine Heliumproduktion und auch die Exporte zu drosseln. Und so warnen gerade auch Teile der deutschen Industrie, dass ein Mangel an Helium drohe. Professor Christoph Haberstroh kennt sich sehr gut mit Helium aus, leitet den Bereich Kryotechnik an der Technischen Universität Dresden. Hab vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn zuerst gefragt, wo kommt denn Helium zum Beispiel so zum Einsatz?
Naja, Helium wird ein bisschen so als Geschenk der Natur bezeichnet. Es ist ja ein Edelgas, reagiert nicht, das hat dann viele interessante Eigenschaften, ist eben ungiftig, geruchlos, physiologisch völlig unbedenklich. Und für uns ist es vor allem interessant wegen seinem extrem tiefen Siedepunkt. Es ist die einzig realistische Möglichkeit, mit großen Kälteleistungen nahe dem absoluten Nullpunkt arbeiten zu können.
Und wo kommt Helium dann zum Beispiel in der Industrie, in der Forschung oder sonst wo zum Einsatz?
Da gibt es eine ganze Palette. Viele sind unbekannt. Als Schweißgas wird es gerade als Zusatz genommen, was jetzt gerade hochkocht in der Halbleiterindustrie. Da nutzt man zum Beispiel die große Wärmeleitfähigkeit, deutlich besser wie Luft, um gut die Abwärme abführen zu können. Bei der Chipherstellung als Tauchergas, da wird die Tiefenkrankheit verhindert, bei der Lecksuche, weil man es gut detektieren kann.
Also zum Beispiel in der Automobilindustrie, glaube ich, ne, bei einem Airbag, um dann zu prüfen, ist der Airbag noch dicht, auch da wird dann Helium verwendet.
Ja, also die Kartusche, die Druckkartusche vom Airbag, das ist gar nicht so ganz einfach. Es müssen ja 20 Jahre genügend Inhalt garantiert werden. Und dann muss im industriellen Herstellprozess innerhalb sehr kurzer Zeit hinreichend genau die Dichtigkeit detektiert werden. Über Helium, was ansonsten da keine Funktion hat, als Tracer, als Spurengas, kann man das sehr schön realisieren.
Und warum ist Helium jetzt nicht im Überfluss vorhanden, sondern generell ein eher knappes Gut? Wie wird Helium denn überhaupt gewonnen?
Man hat herausgefunden, dass auch geologisch bedingt manche Erdgasquellen mehr oder weniger geringe Mengen an Helium als Beimischung enthalten. Die meisten haben nur Spuren. Wenn es hochkommt, sind so 0,3%, in Ausnahmefällen mal wenige Prozent Heliumgehalt. Also man nimmt das Erdgas aus dem Boden, muss es in vielen Fällen sowieso aufbereiten und trennt bei der Gelegenheit dann noch das Helium ab.
Und wie kommt dieses Helium dann zum Beispiel aus Katar? Von dort kommt ja viel der weltweiten Produktion. Wie kommt das dann bis zu uns?
Ja, Katar, die haben ein riesengroßes Erdgasfeld mit gar nicht mal großem Heliumgehalt. Aber die Menge macht's. Das Erdgas wird als Wertprodukt rausgeholt, muss eh verflüssigt werden für den Transport. Mhm. Dann ist es überschaubarer Mehraufwand, auch noch das Helium separieren und zu verflüssigen. Und dann gibt es spezielle Überseecontainer, 5 Tonnen Inhalt, 41.000 Liter flüssig Helium. Und das wird dann auf gleichem Wege im Prinzip über Schiff im Prinzip exportiert.
Es kommt immer mal wieder zu einer Heliumknappheit. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, wo das so ist, beziehungsweise droht. Lässt sich dem denn nicht irgendwie vorbeugen, indem wir zum Beispiel einfach sagen, ja, wir kaufen jetzt mal ganz viel Helium auf Vorrat ein?
Würde man gern tun, das ist schwierig. Man wird einfach der Menge nicht Herr. Weltweit sind es 80 Tonnen am Tag. Das wären 500.000 Kubikmeter. Kein Mensch kann einen Heliumspeicher oder mehrere Heliumspeicher mit 500.000 Kubikmeter bezahlen. Auch in flüssiger Form wäre es nicht wesentlich, wird es fast noch aufwendiger. Also von daher ist es für Logistiker ein Albtraum, ist es ein sehr starrer Markt. Ne? Also die Leute können nicht warten, wenn das Helium gebraucht wird, wird es gebraucht. Man hat lange Exportwege, man hat diesen geringe Speicherfähigkeit. Also von daher, wenn das ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt, haben wir ganz richtig, ne, die letzten Jahre war es wiederholt, immer sofort eine Shortage, dazwischen auch immer Jahre mit Überproduktion, mit Überangebot, was dann einfach abgeblasen wird. Mhm. Was auch schade ist, was sich leider immer nicht so auf den Preis auswirkt. Die Shortage dagegen immer sehr deutlich.
Kann man das Gas denn vielleicht auch irgendwie recyceln? Also nach der erstmaligen Nutzung zum Beispiel in der Medizin, in der Forschung oder auch in der Industrie, dass man das einfach wiederverwenden kann, das Helium?
Ja, wir machen das. Also bei mir, ne, ich versorge hier die gesamte Universität. Wir verwenden fast alles, ne, wenige Prozent technisch bedingt gehen uns verloren. Aber fast jedes Atom wird sozusagen wieder aufgefangen, wird neu verflüssigt, kann beliebig oft neu verwendet werden. Das ist limitiert, ne, bei Tauchergas, bei Schweißgas, auch bei Ballonflug. Da gibt es keine vernünftige Möglichkeit, das Helium aufzufangen. Leider auch beim klinischen Kernspinn.
Weil es da einfach dann entweicht in die Atmosphäre auch im Zweifel, ne?
Da entweicht es, ne? Es ist ein großer Aufwand, Heliumgas wieder aufzufangen. Wenn man ein Gemisch hat aus verschiedenen Gasen, würde es noch aufwendiger. Also in der Tieftemperaturtechnik, da ist es gang und gäbe. Da wird das Helium systematisch wieder aufgefangen, rezykliert sozusagen, schon aus Preisgründen. Macht aber leider nur ein Drittel von dem Heliumgebrauch aus.
Helium wird unter anderem eingesetzt in der Chipproduktion, in der Pharmaindustrie oder auch in der Medizin. Viel davon kommt eigentlich aus Katar, aber wegen des Iran-Kriegs ist die Produktion dort erstmal gedrosselt. Professor Christoph Haberstroh von der TU Dresden hat uns das Ganze eingeordnet hier für Quarks in WDR 5. You keep your heart full of classics. What is yours when you're laughing? We don't need to go slow. You're the one in control. I hope you know. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo, to your echo. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo, to your echo. I want you close to me now. It's just like in my dream, but you go. I wanna feel like you fuck with my style. I hope you know. When we wake up, I'll make you toast. Let's have a sip and then let's go. When I'm with you, I'm never bored. I'll get you things I can afford. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Moving myself to your echo, to your echo. I'm losing myself in your echo. If you want, you can take it all. Zack ist es mit Echo oder Echo in WDR 5 Quarks. Wenn Forscherinnen und Forscher wissen wollen, wie bestimmte neue Medikamente wirken oder wie Krankheiten entstehen, dann führen sie ja auch Experimente an Tieren durch. Doch an Tierversuchen gibt es bekanntlich viel Kritik, haben wir in Quarks auch schon oft darüber berichtet. Und sieht man zum Beispiel auch daran, dass es einen internationalen Tag zur Abschaffung der Tierversuche gibt. Der ist morgen am 24. April. Wir wollten wissen, wie blicken denn Forschende auf dieses Thema und gibt es inzwischen vielleicht auch gute Alternativen zu Tierversuchen?
René Tolber ist Professor für Versuchstierkunde an der RWTH Aachen. Er erforscht, wie Organe bei einer Transplantation außerhalb des Körpers funktionsfähig bleiben können. Dafür verwendet er die Nieren von Schweinen.
Die wird außerhalb des Schweines dann zum Beispiel in einer speziellen neu entwickelten Organkonservierung gelagert. Oder auch mittels einer Pumpe die den menschlichen Kreislauf simuliert, angeschlossen, mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und dann nach einer gewissen Zeit wieder retransplantiert. Und dann lebt das Schwein zum Beispiel mit der transplantierten Niere für 7 Tage, wo man dann sicherstellen will, bevor man halt diese Technik am Menschen anwendet, dass das auch funktioniert und eine lebenserhaltende, lebensunterstützende Funktion aufrechterhalten kann.
So kann der Forscher untersuchen, ob die Niere wieder ihre normale Funktion erreicht und ob andere Organe weiterhin gut funktionieren. Also die Lunge, die Leber oder das Herz. Für solche Versuche muss der Forscher der RWTH Aachen ein Genehmigungsverfahren durchlaufen, in dem er darstellt, warum es zum Tierversuch keine Alternative gibt.
Weil es da ja auch um Zell-Zell-Interaktion geht und um die Wirkung in einem Organismus, ob dann zum Beispiel diese transplantierte Niere auch wirklich den gesamten Stoffwechsel so unterstützen kann, bevor man das dann halt in einer klinischen Studie am Menschen testen kann. Das sieht auch das Gesetz so vor, dass dieser nicht ersetzbar sein darf in dem Sinne.
Auch bei der Einführung neuer Medikamente gelten Tierversuche bislang als wichtiger Baustein, erläutert die Initiative Tierversuche verstehen, ein Zusammenschluss verschiedener Wissenschaftsorganisationen, in einem Video.
Ein neuer Wirkstoffkandidat durchläuft zunächst eine Laborphase mit Versuchen an verschiedenen Modellen. Zum Beispiel mit Zellkulturen und Organoiden, mit Computersimulationen und anschließend auch mit Tierversuchen. Dies ist die sogenannte präklinische Phase. Mit jedem dieser Modelle werden bestimmte Aspekte getestet und neue Erkenntnisse gewonnen.
Doch es gibt auch Kritiker. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche verweist darauf, dass 9 von 10 Medikamenten, die zunächst an Tieren erfolgreich getestet worden sind, am Ende nicht für den Menschen zugelassen werden, weil sie in den klinischen Phasen am Menschen scheitern. Julia Ratzwill ist wissenschaftliche Referentin bei Ärzte gegen Tierversuche.
Das heißt, 90% scheitern irgendwo in den klinischen Phasen. Das hat jetzt verschiedene Gründe. Aber der Hauptgrund ist halt, entweder es wirkt im Menschen nicht oder es verursacht Nebenwirkungen, die stärker sind, als man beobachtet hatte, oder Nebenwirkungen, die man vorher nicht beobachtet hat im Tierversuch. Und diese 90% Scheiterungsquote, das ist halt auch eine Quote, die seit Jahrzehnten stabil ist.
René Tolber von der RWTH Aachen weist aber darauf hin, Risiken für den Menschen könnten auch erst auftreten, wenn neue Substanzen bereits an gesunden Menschen getestet worden sind.
Also ein Dialysepatient hat zum Beispiel 15 bis 20 Medikamente pro Tag. Und dann können Sie sich ja die Anzahl der Medikamenteninteraktionen vorstellen, wenn dann das 16. oder 21. Medikament dazukommt. Und das sind natürlich auch alles Dinge, die Sie nicht in einem Tierversuch vorher adressieren können. Und also diese präklinische Forschung im Tier ist kein Vorhersagetest, sondern ein Filter, um möglichst viele Risiken, bevor man das halt am Menschen einsetzt, zu adressieren. Aber das ist nicht 100% sicher. Und umgekehrt nochmal, wie hoch wäre denn die Rate, wenn man es halt nicht mit Tierversuchen machen würde?
Die Forschung beschäftigt sich auch intensiv mit Methoden, die Tierversuche ersetzen könnten. Bei sogenannten In-vitro-Verfahren werden Zellen im Reagenzglas untersucht. Auch Mini-Organe aus Stammzellen werden gezüchtet. Doch die Aussagekraft von diesen alternativen Verfahren ist oft noch begrenzt, erklärt Michael Oelgeschläger vom Deutschen Zentrum zum Schutz der Versuchstiere, das zum Bundesinstitut für Risikobewertung gehört und das zum Ziel hat, Tierversuche auf das Zitat unerlässliche Maß zu beschränken. Denn viele Krankheiten seien sehr komplex, etwa eine Krebserkrankung.
In vitro gibt es eine ganze Vielzahl von Modellen, wie man verschiedene Aspekte der Tumorentstehung darstellen könnte. Also verstärktes Zellwachstum, dass sie aus dem Gewebeverband auswandern. Aber viele Aspekte sind halt noch nicht darstellbar. Es gibt auch so Aspekte wie ein Tumor, der muss mit Blutgefäßen versorgt werden. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch Effekte auf die Immunantwort. Andererseits können auch chronische Entzündungen halt Tumore auslösen, weil die Zellen sterben und wachsen immer wieder nach. Das alles in ein Modell zu vereinigen, ist halt extrem schwierig.
Auch René Tolber forscht an Methoden, die Tierversuche ersetzen könnten, verweist aber auch auf die Komplexität des menschlichen Körpers.
Also was sich in Millionen Jahren erst herausgebildet hat, können Sie halt nicht mal eben mit 20 Jahren Forschung abbilden und vor allen Dingen nicht nur, weil ich jetzt sage, das ist so, ändert sich die Realität, sondern da geht halt jede Menge Gehirnschmalz über einen langen Zeitraum rein und das können Sie mir glauben. Also wenn wir nicht der Meinung sind, dass wir diesen Tierversuch unbedingt machen müssen, weil wir den nicht anders ersetzen können, machen wir den auch nicht.
Insgesamt ist die Zahl der Tierversuche in Deutschland in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 2024 waren es weniger als 2 Millionen Tiere, die für Tierversuche eingesetzt oder für wissenschaftliche Zwecke getötet worden sind. Das waren rund 8% weniger als im Vorjahr. Und es gibt das sogenannte 3R-Prinzip. Das steht für Reduce, Replace, Refine und hat zum Ziel, Tierversuche zu reduzieren oder zu ersetzen.
Was spricht für, was gegen Tierversuche? Das hat Quarks-Reporterin Britta Mersch für uns zusammengefasst. In WDR 5. Hier ist Quarks, Wissenschaft und mehr in WDR 5. Die Betroffenen fühlen sich verfolgt, haben Wahnvorstellungen, hören Stimmen, denken, dass sie in großer Gefahr sind und ziehen sich in der Folge oft stark zurück, also meiden den Kontakt zu anderen. Schizophrenie ist eine schwere psychische Erkrankung. Für die Behandlung gibt es verschiedene Medikamente, die zugelassen sind und die nach den entsprechenden Leitlinien empfohlen werden. Bei der Schizophrenie gibt es auch ein bestimmtes, ebenfalls zugelassenes Medikament, das in bestimmten Fällen gut wirkt, also den Betroffenen helfen kann, das Ärztinnen und Ärzte aber trotzdem nur selten verschreiben.
WDR 5 Quarks. Hintergrund.
Clozapin heißt dieses Medikament und wir haben uns gefragt, warum kommt das denn nicht häufiger zum Einsatz? Warum leiden manche Betroffene so möglicherweise unnötig lang? Jochen Paulus aus dem Quarks-Team hat dazu recherchiert und hat auch mit der Mutter eines Schizophrenie-Betroffenen gesprochen.
Irgendwann war Petra Bonert so am Ende ihrer Kräfte, dass sie ihren Sohn einen Moment lang aufgab.
Wir waren gemeinsam in der Hofreitschule in Wien. Da war er auch noch ziemlich krank. Und da sitzt man auf einem hohen Podium. Und wir wurden sogar getrennt. Und ich habe die ganze Zeit gesehen, dass mein Sohn kurz davor ist, sich in die Tiefe da zu stürzen. Und ich habe nichts gemacht. Ich habe gesagt, jetzt stirb oder lebe. Wirklich. Und er hat mir aber hinterher gesagt, dass er tatsächlich die ganze Zeit sich darunter stürzen wollte. Er hat es nicht gemacht.
Ihr Sohn, dessen Namen wir wie den seiner Mutter geändert haben, leidet an einer schweren psychischen Erkrankung, der Schizophrenie. Heute lebt er einigermaßen gut damit, dank eines Medikaments, das Psychiaterinnen und Psychiater selten verordnen.
Er sagte mir, ohne Clozapin würde er nicht mehr leben.
Clozapin ist nicht ganz einfach zu handhaben. Deshalb zögern Behandelnde oft viel zu lange oder sie setzen es gar nicht ein. Aber in nicht wenigen Fällen ist es das einzige Mittel, das gegen Psychosen hilft, wenn Standardmedikamente versagt haben. Psychosen sind Wahnerkrankungen, die wichtigste ist Schizophrenie. Sie beginnt oft schleichend. So war es auch bei Andreas. Mit etwa 17 wurde er unkonzentriert, suchte wenig Kontakt zu anderen und sprach nicht mehr offen mit seiner Mutter. Dass das nicht einfach normale Probleme eines Heranwachsenden waren, sondern Vorboten einer schweren psychischen Störung, wurde erst klar, als sie während seines Studiums voll ausbrach. Seine Mitstudierenden brachten ihn ins Krankenhaus.
Mein Sohn hat sich verfolgt gefühlt. Er dachte, andere schauen ihn seltsam an. Er sagte auch Dinge wie, bei uns war ein Hund in der Nachbarschaft. Und er fühlte sich von diesem Hund verfolgt. Er dachte zum Beispiel, wenn er einen bestimmten Gedanken hat, fängt dieser Hund an zu bellen.
Paranoide Schizophrenie lautete die Diagnose. Umgangssprachlich Verfolgungswahn. Es ist die häufigste Form der Schizophrenie. Und Andreas war ein Fall wie aus dem Lehrbuch. Die Betroffenen glauben, andere würden sie filmen, stalken, bedrohen, über sie reden oder ihnen nach dem Leben trachten. Dazu kommen oft Halluzinationen, sagt Robert Bittner, Oberarzt der Schwerpunktstation für schizophrene Psychosen der Uniklinik Frankfurt.
Die Betroffenen hören Stimmen von ihnen bekannten oder unbekannten Personen, die oft sehr negativ sind, die auch Kommentare abgeben, die Befehle abgeben können oder die sich untereinander unterhalten. Und diese Stimmen haben für die Betroffenen einen hohen Realitätsgehalt. Die sind wirklich der Meinung, diese Stimmen existierten real.
Wird die Diagnose Schizophrenie gestellt, gibt es bei der Behandlung kein Vertun. Psychotherapie ist wichtig, doch sie dient vor allem zur Unterstützung der Haupttherapie. Medikamente. Psychopharmaka haben allerdings keinen guten Ruf. Viele Patientinnen und Patienten nehmen sie ungern oder setzen sie heimlich ab. Mitglieder des Bundesverbands Psychiatrie Erfahrener trugen ihre Kritik sogar auf dem Zugangsweg zum großen Berliner Psychiatriekongress den vorbeiströmenden Fachleuten vor. Und es stimmt. Medikamente gegen Psychosen werden missbraucht, um renitente Patienten oder demente Bewohnerinnen von Pflegeheimen ruhig zu stellen. Typische Wirkstoffe dieser First-Line-Antipsychotika sind etwa Risperidon und Olanzapin. Sie können massive Nebenwirkungen haben. Starke Gewichtszunahme, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, Schwierigkeiten beim Sex und Bewegungsstörungen, die an Parkinson erinnern. Aber vielen Kranken helfen sie. Nicht selten spektakulär.
Ich konnte das ja gar nicht glauben. Nach dieser Odyssee, nach diesem Leid über Monate dann, akute Psychose, in denen ich mit meinem Sohn kein logisches Gespräch mehr führen konnte, nimmt er diese Medikamente 2 Tage und es dreht sich ein Schalter um, es geht das Licht wieder an. Und der Betroffene spricht wieder mit ihnen. Das war schon enorm. Also da habe ich auch gesagt, wow, das hätte ich nicht erwartet.
Andreas konnte wieder am Leben teilnehmen, eine Ausbildung machen. Doch nach einigen Jahren, als er sich stresste, um eine Arbeit zu finden, kehrte der Wahn zurück. Etwa 10-mal musste er in die kleine Klinik am Ort, in der er betreut wurde. Das Team probierte mehrere übliche Medikamente aus, doch keines half mehr. Dann änderte die Klinik die Strategie. Offensichtlich hielt sie die Lage für ernst.
Er hatte dann auch eine gesetzliche Betreuerin, weil er in dieser Zeit so krank war, dass er seinen Alltag ja nicht mehr bewältigen konnte. Und wir wurden alle zu einem Treffen eingeladen, auch mein Sohn. Und der Arzt hat eben erklärt, dass sie gerne jetzt meinem Sohn Clozapin anbieten würden. Sie halten ihn für zuverlässig. Blutkontrolle und so weiter. Und sie wissen keinen anderen Weg, aber das würden sie gerne ihm anbieten.
Vielen Patienten geht es wie Andreas. Etwa jedem dritten Schizophrenen hilft keines der gängigen Medikamente. Zumindest nicht auf Dauer. Doch Clozapin wirkt bei vielen von ihnen. Der Frankfurter Oberarzt und stellvertretende Klinikdirektor Robert Bittner treibt die Clozapin-Forschung in Deutschland voran.
Clozapin führt dazu, dass die Betroffenen seltener wieder ins Krankenhaus müssen, weil sie seltener wieder psychotische Episoden haben. Die Patienten setzen Clozapin auch seltener ab als andere Medikamente, weil sie im Schnitt klar zufriedener sind als mit den Standardsubstanzen, weil Clozapin eben besser hilft.
Clozapin reduziert auch den Drogenmissbrauch der Behandelten, wirkt antidepressiv und verhindert Suizide besser als andere Antipsychotika. Trotzdem wird es in Deutschland und in zahlreichen anderen Ländern selten eingesetzt. Und wenn, dann oft zu spät.
Wenn man Clozapin frühzeitig einsetzt, sprich direkt, wenn man merkt, dass eine sogenannte Therapieresistenz besteht und eben die Standardbehandlung nicht funktioniert, dann sind die Erfolgsraten bei bis zu 80%. Und je länger man wartet, desto geringer werden die Erfolgsraten. Und im Schnitt ist es so, dass die Patienten in Europa wahrscheinlich so nach 5 bis 7 Jahren erst Clozapin bekommen. Und das ist verlorene Lebenszeit, in der man für die Patienten eigentlich viel schon hätte tun können, wenn man sie frühzeitig auf Clozapin eingestellt hätte.
Doch leider hat Clozapin auch eine andere Seite. Wenn die Behandelnden nicht aufpassen, kann die Therapie böse enden.
Allerdings gab es dann in den 70er Jahren Fallberichte aus Skandinavien, genauer gesagt aus Finnland, dass mehrere Betroffene, die mit Clozapin behandelt wurden, infolge der Behandlung verstorben sind, weil sie eine massive Abnahme der weißen Blutkörperchen hatten, sogenannte Agranulozytose. Das heißt, die weißen Blutkörperchen haben fast völlig gefehlt im Blutbild und damit war die Immunabwehr extrem geschwächt und die Betroffenen sind an Infekten verstorben.
Clozapin verschwand daraufhin in einigen Ländern erst einmal aus den Apotheken. Doch inzwischen ist klar, dass sich solche Katastrophen durch regelmäßige Blutuntersuchungen, zunächst wöchentlich, später monatlich, vermeiden lassen. Und ausgerechnet Finnland ist heute das Land, in dem Clozapin etwa so häufig eingesetzt wird, wie es auch woanders richtig wäre. Andere Nebenwirkungen von Clozapin sind ebenfalls beherrschbar. Etwa die Gefahr einer Herzmuskelentzündung. Die deutsche Leitlinie Schizophrenie empfiehlt Clozapin ausdrücklich. Und es ist das einzige Antipsychotikum, das für die Behandlung therapieresistenter Schizophrenie zugelassen ist. Trotzdem wird Clozapin in Deutschland selten verschrieben. Die Zahl der Verordnungen sinkt sogar.
Das hat zum einen mit diesen regelmäßigen Blutbildkontrollen zu tun und damit, dass das Medikament tatsächlich schon mehr Nebenwirkungen macht, die man oft in den Griff bekommen kann, indem man vorsichtig dosiert, indem man unter Umständen auch bestimmte Medikamente noch einsetzt, um Nebenwirkungen wie Verstopfung und Gewichtszunahme möglichst zu minimieren. Und es scheint so zu sein, dass sich doch nicht alle Behandler ausreichend sicher fühlen in der Anwendung und befürchten, dass sie mit dem Medikament hinterher mehr Schaden als Nutzen anrichten könnten.
Wichtig ist zum Beispiel, dass Patienten sofort ihren Arzt kontaktieren, wenn Anzeichen oder Symptome einer Infektion auftreten. Weiterbildung der Ärzte und aufmerksame Angehörige sind nötig. Die Erkrankten oder ihre Angehörigen sollten notfalls nach Clozapin fragen, sobald zwei andere Medikamente nicht geholfen haben. Denn es gibt noch einen schlagenden Grund, das Mittel einzusetzen, wenn es nötig ist. Allen Befürchtungen zum Trotz.
Dafür reicht es eigentlich schon zu wissen, dass Clozapin die Gesamtsterblichkeit stärker senkt als alle Medikamente. Es ist ein lebensverlängerndes Medikament. Das alleine müsste eigentlich schon als Argument reichen, um es jedem Patienten, der es braucht, zugänglich zu machen.
Eine starke Lobby hat Clozapin nicht. Es gehört zur Gruppe der Antipsychotika der zweiten Generation. Der Patentschutz ist längst abgelaufen. Kein Pharmakonzern kann damit viel Geld verdienen. Darum macht auch keiner dafür Werbung. Das ist typisch für alte, aber bewährte Medikamente. Lithium, dem nach vielen Jahren immer noch besten Medikament gegen die bipolare Störung, geht es genauso. Auch in seinem Fall scheuen die Behandelnden mögliche Nebenwirkungen, obwohl die sich meist gut in den Griff bekommen lassen. Das Leben von Andreas hat sich sehr verbessert, seit er Clozapin nimmt. Er arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung, er lebt eigenständig. Er hört immer noch Stimmen. Aber es sind nette Stimmen, wie seine Mutter berichtet. Er hat 15 Kilo abgenommen. Die Clozapin-Dosis will er nicht reduzieren, obwohl er die Höchstmenge bekommt. Aber er verspürt kaum Nebenwirkungen.
Er konnte dank Clozapin aufhören zu rauchen. Komplett. Großartig. Er treibt Sport. Er ernährt sich gesünder. Er geht immer regelmäßig zum Therapeuten. Er pflegt seine Routinen und sein Netzwerk. Ich will sagen, die Medikamente sind wichtig, aber ohne das Netzwerk, ohne die Eigeninitiative, ohne die Mitarbeit und in unserem Fall auch ohne die tolle Klinik Und der Arzt, der ihn jetzt seit 11 Jahren betreut, geht das auch alles nicht.
Sagt Petra Bonert. Ihr Sohn Andreas leidet an Schizophrenie. Ihm hat das Medikament Clozapin gut geholfen. Es wird aber insgesamt nur selten bei Schizophrenie verordnet. Zu selten, sagen Kritiker. Quarks-Reporter Jochen Paulus hatte die Hintergründe dazu. In WDR 5.
Je me sentais bien dans tes bras. Non, fallait pas que tu t'en ailles, non. J'aime pas le monde après toi. J'ai l'impression que tout déraille. Un peu comme au cinéma. Mais si je me rejoue la scène, comme un air de déjà vu. Tous les soirs j'attends que tu viennes. Tu ne réponds plus. Ton absence me fait trop de peine. Comme un air de déjà vu. On passe de l'amour à la haine. Et soudain on ne se connaît plus. Et soudain on ne se connaît plus. Fallait pas que tu t'en ailles. Je sais, on ne se connaît pas bien. Mais mon cœur est un feu de paille que tu n'as jamais éteint. Non, fallait pas que tu t'en ailles, non. Et j'y pense toute seule dans mon lit. Je rêve de mes mains sur ta taille et de tes tout petits cris. Mais si je me rejoue la scène, comme un air de déjà vu. Tous les soirs j'attends que tu viennes. Et toi tu ne réponds plus. Ton absence me fait trop de peine. Comme un air de déjà vu. On passe de l'amour à la haine. Et soudain on ne se connaît. Et soudain, on ne se connaît plus.
Emma Peters mit Déjà-vu. In der Natur gilt ja oft, wer stärker ist, wer größer oder wer besser bewaffnet ist, der setzt sich durch, der gewinnt, der ist der Boss in der Gruppe. Und diese Rangordnung bestimmt dann ja zum Beispiel, wer zuerst drankommt beim Fressen, bei der Paarung, wer insgesamt das Sagen hat. Wenn Tiere dagegen eine Behinderung haben, dann haben sie oft schlechte Karten, der Status ist deutlich geringer, auch ein früher Tod ist damit wahrscheinlicher. Jetzt gibt's aber einen überraschenden Fall aus Neuseeland, wo es genau andersrum ist. Eine neue Studie beschreibt einen Papagei, der schwer behindert ist, aber der auch der Anführer seiner Gruppe ist. Nicht trotz seiner Behinderung, sondern möglicherweise gerade deswegen. Julia Nestlin aus der ARD-Wissenschaftsredaktion erzählt die Geschichte von Bruce.
Bruce ist ein grüner Kea-Papagei, eine bedrohte Papageienart aus Neuseeland. Für einen männlichen Kea ist Bruce aber vergleichsweise zierlich. Und ihm fehlt etwas Entscheidendes, sein Oberschnabel, erklärt Studienautorin und Verhaltensökologin Ximena Nelson von der University of Canterbury.
Wenn ein Papagei keinen Oberschnabel hat, ist es für ihn eine massive Behinderung. Der Schnabel ist für ihn wie ein dritter Arm. Normalerweise würden wir erwarten, dass so ein Tier unterdrückt wird oder vielleicht gar nicht überlebt.
Doch genau das ist bei Bruce nicht passiert. Er lebt heute im Willowbank-Wildtierzentrum bei Christchurch und ist dort der Chef seiner Gruppe. Der Grund? Eine selbstentwickelte Kampftechnik. Wenn andere Keas kämpfen, hacken sie von oben mit dem Schnabel. Bruce kann das nicht. Ihm fehlt ja der halbe Schnabel. Stattdessen stößt er mit dem freiliegenden Unterschnabel nach vorne.
Wenn er einem anderen Kea eine Kopfnuss gibt, ist der Unterschnabel wie ein Speer. Und das hat er für sich entdeckt.
Nelson und ihr Team nennen diese Technik Lanzenstechen. Bruce kommt an Körperteile, die andere Keas im Kampf sonst nicht erreichen. Und er kann seinen Speer in so viele Richtungen drehen, dass seine Technik überlegen zu sein scheint. Das Ergebnis? Bruce kommt fast immer zuerst ans Futter. Andere Keas pflegen ihm sogar die Federn, ein klares Zeichen von Unterordnung. Und andere Keas weichen ihm aus. Kämpfen muss er kaum. Das zeigt sich auch biologisch. Alex Grabham ist Hauptautor der neuen Studie und hat Stresshormone in Kotproben gemessen.
Das Überraschende war, dass er das dominante Tier ist und seine Corticosteronwerte, seine Stresswerte, angesichts seiner Beeinträchtigung so niedrig waren.
Normalerweise stehen Alpha-Tiere unter Dauerstress, Bruce aber nicht. Natürlich wirft Bruce nun als Einzelfall nicht alle alten Regeln der Biologie über Bord. Und es geht hier auch um einen Vogel in Gefangenschaft, ergänzt Grabham.
Ob sein Überleben in der Wildbahn funktioniert hätte, ist schwer zu sagen.
Aber Bruce zeigt den Forschenden dennoch, keine Regel ohne Ausnahme, ergänzt Nelson.
Tiere können tatsächlich erstaunliche Dinge tun und selbst mit einer Behinderung, so wie Menschen flexible Strategien entwickeln können, können Tiere das auch. Ich denke, Bruce ist ein Beispiel dafür, dass wir nicht nur Keas unterschätzen, sondern Tiere insgesamt.
Der Kea-Papagei Bruce zeigt, manchmal gewinnt nicht der Stärkste, sondern der, der aus einem Nachteil eine gute Idee macht.
Papagei Bruce ist schwer behindert, ihm fehlt der sogenannte Oberschnabel. Trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, ist er der Chef in seiner Papageiengruppe, beschreibt eine neue Studie aus Neuseeland. Und haben Sie gehört, in WDR 5.
I don't even know you. But the way I'm thinking about you makes me feel like I do. At least that I want to.
WDR 5, lies mir was vor.
Er gehörte zu jener geistreichen und naiven Schule, die zum Wahlspruch gewählt hatte, die Blumen verachten heißt Gott beleidigen.
Den Haag, 1672.
Der Blumenzüchter Cornelius versucht das Unmögliche. Neid und Intrigen bringen nicht nur sein Vorhaben, sondern auch ihn selber in Gefahr.
Wie oft war Boxtel unter seinen Qualen versucht, die Zwiebel mit seinen Zähnen zu zerreißen und den Eigentümer selbst zu massakrieren, sollte er es wagen, seine Tulpen zu verteidigen.
Die schwarze Tulpe, das fesselnde historische Drama von Alexandre Dumas, gelesen von Regina Münch. Am Samstag um 21 Uhr und am Sonntag um 16 Uhr hier im Radio, bei WDR5.de und in ARD Sounds. Mit Reden, mit Fühlen, mit Erleben.
Und WDR jetzt 5. Sind Sie bei Quarks in WDR 5. Taylor Swift, Coldplay, Bad Bunny, The Weeknd oder Billie Eilish gehören alle zu den aktuell erfolgreichsten Musikerinnen und Musikern, die es so gibt. Und die besonders treuen und großen Fans verfolgen dann ja wirklich jeden Schritt ihrer Stars, ne? Also die Musik selbst natürlich, aber auch über Dokus, in der Gemeinschaft mit anderen Fans und vor allem über die entsprechenden Social Media Accounts der Musiker. Bei vielen Fans entsteht so mit der Zeit ein Gefühl von Nähe, ein Gefühl, die Stars irgendwie zu kennen, auch wenn man sie natürlich jetzt nicht persönlich kennt und diese Beziehung sehr einseitig ist. Und das kann dann auch einen gewissen Einfluss auf die Menschen haben, auf die Fans, zum Beispiel auf ihre Meinung zu bestimmten politischen oder gesellschaftlichen Themen. Ricardo Vaccaro aus dem Quarks-Team kennt sich mit Psychologie-Themen aus und hat für uns recherchiert, was aus Sicht der Forschung hinter diesem Einfluss der Stars steckt. Ricardo, kann man sagen, Musikerinnen und Musiker beeinflussen wirklich ein Stück weit, ja, vielleicht sogar, was wir denken?
Naja, wir sind soziale Wesen und wir orientieren uns an andere Menschen. Viele suchen eben Vorbilder. Mhm. Und wenn wir jemanden sehr sympathisch oder bereichernd finden, ihn oder sie vielleicht sogar verehren, dann kann uns das beeinflussen. Und klar, das kann auch bei Musikerinnen und Musikern sein. Sie können uns ein Gefühl von Nähe geben und dieses Gefühl von Vertrautheit beziehungsweise von Nähe ist das, was Forschende eben parasoziale Beziehungen nennen. Also eine einseitige Beziehung, bei denen wir das Gefühl haben, eine Person zu kennen, obwohl wir sie gar nicht persönlich kennen. Und oft entsteht dabei ein einseitiges Gefühl von Nähe. Und deshalb können Aussagen, Meinungen oder Empfehlungen von Künstlerinnen und Künstlern auf uns besonders wirken.
Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Also wie wirken diese Aussagen des eigenen Idols dann?
Also Studien zeigen, wenn wir uns einer Person verbunden fühlen, kann das beeinflussen, wie wir ihre Aussage wahrnehmen. Wir schenken ihnen mehr Aufmerksamkeit und finden sie oft glaubwürdiger, zum Beispiel bei gesellschaftlichen oder politischen Themen, aber auch beim Konsum von Produkten. Influencer-Marketing folgt häufig einer klaren Strategie. Es gibt Agenturen, die Influencer dabei unterstützen, eine enge Verbindung zu ihrem Publikum aufzubauen. Und dabei geht es vor allem darum, Vertrauen zu schaffen. Und wenn Influencer Produkte sichtbar und dauerhaft in ihren Alltag integrieren, kann das dazu beitragen, dass Follower sich daran orientieren und diese Produkte ebenfalls ausprobieren. Und diese Plattform- und Promi-Ökonomie baut also auf emotionaler Nähe auf und nutzt eben parasoziale Beziehungen.
Also da funktioniert es mit den Influencern ganz ähnlich wie mit Musikstars. Aber wie ist das denn in der Musik? Weil da geht es ja jetzt erstmal nicht darum, ein Produkt zu bewerben oder zu verkaufen.
Das Produkt ist oft die Musik selbst. Weil Musik emotional ist, ist auch die emotionale Bindung besonders stark. Um zu sehen, wie Fans dieses Gefühl selbst erleben, war ich vor kurzem beim Eros Ramazzotti-Konzert in Oberhausen.
Oh, schön.
Und eine Fanin brachte es auf den Punkt.
Der gehört zur Familie. So ungefähr.
Warum?
Familie. So irgendwie menschlich ist der, so angenehm.
Auch Angela habe ich getroffen. Sie ist auch ein großer Fan von Eros.
Der hat einen Check und dann kann man dem vielleicht folgen, wenn er irgendwie eine Aussage trifft auf dem Konzert.
Und diese Beispiele zeigen, wie das Gefühl von parasozialer Beziehung sein kann und dass wir manchmal glauben, diese Person zu kennen, obwohl wir sie nur über Musik oder Medien wahrnehmen.
Und würdest du sagen, nach deiner Recherche, kann diese parasoziale Beziehung auch unsere Meinung ändern?
Teilweise ja, aber hier ist die Einordnung total wichtig. Die Forschung zeigt, dass sich vor allem Einstellungen und Eindrücke verändern können, also zum Beispiel, wie wir über ein Thema denken oder wie sympathisch wir eine Position finden. Konkretes Verhalten, also ob wir wirklich etwas kaufen oder unsere Wahlentscheidung ändern, lässt sich schwerer beeinflussen. Das hängt von vielen weiteren Faktoren ab, zum Beispiel von unserem Umfeld oder von unseren eigenen Überzeugungen. Also kurzfristige Ansichten zu bestimmten Themen ändern sich durch Promi-Aussagen schneller als jetzt grundsätzliche Einstellungen oder das Verhalten.
Und wie ist das bei politischen Themen, zum Beispiel bei Wahlen? Also bekanntes Beispiel ist ja Taylor Swift, die sich damals, 2024 war es, in den US-Wahlkampf ja ein Stück weit eingemischt hatte, ne?
Ja, auch da zeigt sich das Phänomen der parasozialen Beziehung. Vielleicht erinnerst du dich noch an den 10. September 2024. Da gab es in einem TV-Duell einen 90-minütigen Schlagabtausch zwischen Harris und Trump. Und kurze Zeit später hat Taylor Swift auf Instagram gepostet, dass sie für Harris stimmen will. Mhm. Und wirklich innerhalb von 24 Stunden hatte die staatliche Seite vote.gov mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher. Und in vielen US-Bundesstaaten muss man sich ja vor der Wahl erst registrieren.
Das geht dann über diese Seite, ne?
Und das geht dann eben über diese Seite, genau. Und laut dem Nachrichtensender CNN haben sich nach dem Post etwa 52.000 Menschen registriert. Das zeigt also, Prominente können Aufmerksamkeit erzeugen und Menschen aktivieren. Aber auch hier gilt, diese Effekte sind oft kurzfristig. Ob sich dadurch langfristig politische Einstellungen oder Wahlentscheidungen ändern, ist wissenschaftlich schwer nachzuweisen.
Das heißt, ein Promi wie Taylor Swift kann jetzt nicht einfach so steuern, logischerweise, wie eine Wahl ausgeht.
Ganz so einfach ist es nicht. Also sonst hätte nicht Trump das Präsidentenamt übernommen, sondern Kamala Harris. Trotzdem haben Prominente durchaus Einfluss und damit geht auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung einher. Studien zeigen, wenn Aussagen nicht zu unseren eigenen Überzeugungen passen, bleiben viele Menschen kritisch oder lehnen sie sogar ab. Die Promi-Aussagen werden gefiltert durch eigene Werte und die eigene soziale Umgebung. Im Vergleich zu unserem direkten sozialen Umfeld, also zu Freunden oder Familie, ist der Einfluss von Prominenten oft geringer. Mhm. Und parasoziale Beziehungen können uns also beeinflussen, aber sie ersetzen nicht unsere eigenen Werte oder Einstellungen.
So, und wenn wir das, was du jetzt erzählt hast und recherchiert hast, wenn wir das alles im Hinterkopf haben und vielleicht selbst Fan sind von einem Popstar oder Rockstar oder von wem auch immer, wie kann man so für sich selbst damit umgehen? Was würdest du sagen?
Es hilft, sich bewusst zu machen, dass dieses Gefühl von Nähe eine Art psychologischer Effekt ist. Und gerade wenn es um politische Aussagen oder Produktempfehlungen geht, dann lohnt es sich, einen Schritt zurückzugehen und sich auch zu fragen, überzeugt mich jetzt das Argument oder vor allem die Person. Und dieses kurze Innehalten und kritische Prüfen kann schon helfen, Aussagen reflektierter einzuordnen, auch wenn man die Person mag oder sogar Fan ist.
Ja, im Prinzip ist es ja auch was Schönes, ne? Das Fansein. Wir halten fest, parasoziale Beziehungen sind ein psychologischer Effekt. Wir haben dann ein Stück weit das Gefühl, eine Person zu kennen, obwohl wir sie persönlich natürlich gar nicht treffen, nicht kennen, sondern sie nur über die Musik, Interviews oder Social Media wahrnehmen und das alles aber durchaus einen gewissen Einfluss auf uns haben kann. Ricardo Vaccaro aus dem Quarks-Team hat uns das hier erzählt. Vielen Dank, Ricardo.
Gerne.
Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hat gestern eine sogenannte Militärstrategie vorgestellt. Zum ersten Mal mit Plänen dafür, wie er die Bundeswehr für die Zukunft stärken will. Und das hat auch Auswirkungen auf NRW. Die Details dazu erfahren Sie gleich bei Wolfgang Mayer und den Kolleginnen und Kollegen vom Westblick in WDR 5. Mein Name ist Johannes Döbbelt. Das Team von Quarks verabschiedet sich für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
16 Uhr. WDR aktuell.
Die Nachrichten mit Steffi Orbach. Guten Tag. Viele Menschen, die sich auf einen neuen Job bewerben, bekommen offenbar keine Rückmeldung von den potenziellen Arbeitgebern. Laut einer Umfrage hat das sogenannte Ghosting zugenommen. Annika Honeff, WDR aktuell.
In einer Umfrage im Auftrag vom Jobportal Indeed wurden insgesamt 1000 Menschen befragt und fast zwei Drittel sagen, dass sie letztes Jahr nach Bewerbungen nichts gehört haben. Indeed sagt, dass das daran liegen kann, dass aktuell wieder weniger Jobs auf dem Markt sind und Arbeitgeber mehr Macht haben. Es dürfe aber keine Entschuldigung dafür sein, sich bei Bewerbern gar nicht mehr zu melden. Zu den größten Hürden beim Bewerben gehören laut der Umfrage auch der Zeitaufwand und dass der Prozess dahinter oft kompliziert ist, weil man zum Beispiel Formulare per Hand ausfüllen muss. Viele wünschen sich auch mehr Transparenz in Stellenanzeigen, zum Beispiel beim Gehalt.
Über 9000 Menschen haben laut Berliner Polizei am Mittag für einen Machtwechsel im Iran demonstriert. Anlass war der Besuch des iranischen Oppositionspolitikers Pahlavi. Allerdings gab es auch Demos gegen ihn. Unter anderem wurde Pahlavi mit Tomatensoße beschmiert. Wie wichtig er für die Opposition im Iran ist, dazu eine Einschätzung von Demian von Osten, WDR Berlin.
Er selber hat heute auf der Pressekonferenz, die ich mir angehört habe, betont, dass er überzeugt ist, dass weiterhin zig Millionen Menschen im Iran seinen Namen skandieren würden. Und das ist aber seine Behauptung von einem Mann, der seit Jahrzehnten im Exil lebt, sicherlich Quellen von vor Ort hat, aber natürlich auch eigene Interessen hat, auf sich aufmerksam zu machen im Sinne des Erbes von seinem Vater, der der letzte Schah des Irans war. Er als sein Sohn ist deswegen eine bekannte Figur, aber eben auch nicht eine unumstrittene.
Und jetzt weitere Meldungen im Überblick. Die Lufthansa streicht die kostenlose Mitnahme eines kleinen Handgepäckkoffers auf Kurz- und Mittelstreckenflügen. Im günstigsten Tarif soll bald nur noch ein persönlicher Gegenstand wie ein Rucksack enthalten sein. Weiteres Gepäck kostet extra. Verbraucherschützer kritisieren das. Freiburger Forscher haben Solarplatten entwickelt, die so aussehen können wie Dachziegel und Mauersteine. Dabei sollen die Platten fast genauso viel Leistung wie herkömmliche Solarmodule bringen. Die Forscher hoffen, dass damit in Zukunft Solar auch bei denkmalgeschützten Gebäuden möglich ist, bei denen das äußere Erscheinungsbild erhalten bleiben muss. Der Vorsitzende des Musikschulenverbands warnt vor Personalnot. Bis 2035 gehe bundesweit mehr als jede dritte Musikschullehrkraft in Rente. Neue kämen nur wenige hinzu, der Lohn sei zu niedrig. Der Verband fordert deshalb eine bessere Kostenverteilung zwischen Städten, Ländern und Eltern.
WDR aktuell aus der Region.
Eine deutliche Mehrheit der Handwerksbetriebe in Köln haben ihre Preise erhöht. Als Grund nennen sie in einer Umfrage der Handwerkskammer die gestiegenen Energiekosten. Lara Burkhardt, WDR Köln.
Fast 60% der Betriebe haben angegeben, die gestiegenen Energiekosten an ihre Kunden weitergegeben zu haben. Am stärksten betroffen ist das Kraftfahrzeuggewerbe. Mehr als die Hälfte aller Handwerksbetriebe hat bereits Energiespar- oder Effizienzmaßnahmen umgesetzt oder plant sie. Viele Betriebe melden weniger Aufträge bei steigenden Kosten. Insgesamt ist die Stimmung im Handwerk zwar getrübt, aber noch nicht besorgniserregend für Köln. Der Geschäftsklimaindex fällt auf 105 Punkte. Das ist nur knapp über der Grenze zu einem negativen Umfeld.
Das war WDR aktuell. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. Bis zum Abend bleibt es sonnig, dazu 9 bis 16 Grad. Die Nacht beginnt sternenklar, später zieht Nebel auf. Morgen ist es dann auch erstmal neblig, spätestens am Mittag lockern die Wolken dann auf und es wird wieder sonnig. In Detmold dazu bis 15 Grad, in Hamm 16 und in Bonn 17 Grad. Auch am Samstag erst grau, dann sonnig bei bis zu 19 Grad. Die Zeit, es ist 17.04 Uhr. WDR 5, die Verkehrslage. A1 Euskirchen Richtung Dortmund zwischen Köln-Löwenich und Kreuz Leverkusen-West. 30 Minuten plus, mehr als 10 Kilometer Stau. A1 Euskirchen Richtung Blankenheim zwischen Nettersheim und Blankenheim. 15 Minuten dauert es länger, 3 Kilometer Stau. Da ist nur eine Spur frei. A40 Dortmund Richtung Duisburg zwischen Dreieck Bochum-West und Mülheim-Winkhausen. Eine Stunde plus, 20 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten. A43 Wuppertal Richtung Recklinghausen zwischen Bochum-Witten und Kreuz Herne. 45 Minuten plus, mehr als 10 Kilometer Stau. A46 Wuppertal Richtung Düsseldorf, zwischen Wuppertal-Oberbarmen und Kronenberg 45 Minuten plus etwa 15 Kilometer Stau. Und folgende Autobahnen sind wegen Bauarbeiten gesperrt. Die A2 Hannover Richtung Dortmund, zwischen Dortmund Nordost und Nordwest bis Montag. Die A44 Mönchengladbach Richtung Düsseldorf, zwischen Kreuz Meerbusch und Düsseldorf Messe Arena bis Dienstag. Und die A565 Bonn Richtung Meckenheim, zwischen Kreuz Bonn Nord und Poppelsdorf in beiden Richtungen.
WDR 5 Westblick, das Landesmagazin.
Meine Generation schluckt doch kurz bei solchen Schlagzeilen, aber nach kurzem Nachdenken ist dann klar, okay, Zeiten ändern sich. Deutschland soll die stärkste Militärmacht Europas werden. So und ähnlich lauten diese Zeilen. Zum ersten Mal wird es für die Bundeswehr eine Militärstrategie geben. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat gestern neue Grundlagendokumente vorgestellt. Was bedeutet das für ein Land wie Nordrhein-Westfalen? Reden wir drüber. Eine Strategie ist nicht nur was für Militärfritzen, sondern auch für Landwirtschaftsministerinnen wie Silke Goresen. Sie hat heute die nordrhein-westfälische Waldstrategie vorgestellt. Klingt hölzern, ist aber spannend. Was noch? Noch eine Ministerin. Verena Schäfer hat heute zur Konferenz der für die Integration zuständigen Ministerinnen und Minister eingeladen. Auch das Thema kriegen wir noch unter, also integriert. Ich bin Wolfgang Mayer, schön, dass Sie da sind. Mehr Personal, mehr Reserve, modernere Ausrüstung, ein besserer Heimatschutz, das alles sind die Ziele des Bundesverteidigungsministers Boris Pistorius. Sein Grundlagendokument bedeutet unterm Strich, dieses Land soll im Ernstfall verteidigungsfähiger oder fähig überhaupt werden. Ich spreche mit Gregor Golland darüber. Er sitzt für die CDU im Landtag, ist stellvertretender Vorsitzender der Fraktion und Luftwaffenoffizier, Oberstleutnant der Reserve. Herr Golland, was Pistorius sagt, klingt, als würde es eines Tages in den Geschichtsbüchern stehen. Was bedeuten diese neuen Grundlagendokumente für Nordrhein-Westfalen?
Erstmal ist es wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen. Denn Deutschland hatte schon mal die stärkste konventionelle Armee in Europa zur Zeit des Kalten Krieges. Und es hat gut funktioniert mit der Abschreckung. Und da müssen wir auch wieder hinkommen. Wir haben in den letzten 30 Jahren sehr viele Fähigkeiten ohne Not aufgegeben, weil wir dachten, jetzt bricht die Zeit des ewigen Friedens an. Das war in der Menschheitsgeschichte aber noch nie der Fall. Und der Frieden möchte, muss sich für den Krieg rüsten, damit er eben, wenn es zu Konflikten kommt, sich wehren kann. Und es ist allemal wert, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, unsere Art zu leben und unsere Souveränität mit allem, was wir haben, zu verteidigen. Da müssen wir wieder hinkommen.
Mhm. Ja, wir hatten in den 1990er Jahren, ich gebe Ihnen da ja vollkommen recht, so eine Zeit, wo man dachte, weltweit sind jetzt die großen Kriege überwunden. Ich kann mich erinnern, Desert Storm, Golfkrieg 2, da hat man dann auch gar nicht mehr von Krieg gesprochen, weil das durfte damals gar nicht sein. Das passte nicht zum politischen Bewusstsein. Aber Sie haben ja recht, die Zeiten haben sich wieder verändert. Nun, andererseits ist es so, dann bleiben wir bei dem Punkt. Ich komme gleich nochmal zurück auf die Bedeutung für Nordrhein-Westfalen. Es wird gerade sehr viel über Aufrüstung, Armee, Abschreckung und so weiter gesprochen, was Sie jetzt auch gerade tun, aber durchaus wenig darüber, wie eine Gesellschaft das eigentlich tragen soll, sagen Kritiker. Verstehen Sie die Skepsis?
Ja, die Skepsis gibt es immer gegen alles Militärische in Deutschland, nachvollziehbarerweise nach dem schlimmen Zweiten Weltkrieg. Aber wir müssen umdenken. Die deutsche Außenpolitik war lange Jahre von Naivität, Romantik und Wunschdenken geprägt. Das hat mit der Lebenswirklichkeit in weiten Gebieten dieser Erde aber nichts zu tun. Und wir erleben jetzt zum ersten Mal, dass mit Russland wieder ein sehr großer, aggressiver Spieler auftritt, der keine Rücksicht nimmt, keine Rücksicht auf Befindlichkeiten und der jede Schwäche ausnutzt. Und deswegen müssen wir einfach mit Entschlossenheit uns besser aufstellen. Und dazu gehört eben vor allen Dingen erstmal funktionierende Streitkräfte zu haben. Und das hat viele Aspekte. Das fängt an mit dem Personal, mit dem personellen Aufwuchs. Das geht weiter über den materiellen Aufwuchs. Aber der alles entscheidende Punkt ist der eigene Wehrwille. Das heißt, der Wille und die Entschlossenheit, sich verteidigen zu wollen, wenn man angegriffen wird.
Herr Gollert, Sie werben mit Werf für den Willen zur Verteidigungsbereitschaft. Ehrlich gesagt, mein Eindruck ist, dass der eigentlich da ist bei einer Mehrheit. Glauben Sie, dass da noch so viel Skepsis ist?
Ja, dann muss man es aber in konkrete Politik umsetzen. Und das traut sich Boris Pistorius nicht. Dann muss man eben auch die Menschen wieder zum Wehrdienst verpflichten. Das ist keine große Sache mehr, glaube ich. Die Menschen sind viel weiter, als wir gemeinhin glauben. Sie würden das auch mitmachen. Es hatte viele Vorteile. Ja, keine Fragebögen verschicken, das ist doch nicht die Antwort auf die